Hallo und gratuliere dir, du bist bei Forerunners Network gelandet. Good People, Good Stories, statt täglich neuer Skandale. Also, besuch unsere Homepage, dort triffst du viel mehr gute Dinge als sonst irgendwo. Lösungen, Ideen und Innovationen, Masterclasses und die besten Stories zum Wandel. Werde auch du ein Forerunner und besuche uns auf forerunners.network. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wie sieht die Infrastruktur von morgen in Österreich aus? Straßen, Schienen, digitale Netze, aber auch Energieversorgung und Bildung. Wer sind die Menschen, die heute schon an morgen denken? Welche Herausforderungen warten auf uns? Und in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Sei dabei und lass uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Auf Forerunners Network, der ESG- und Infrastrukturplattform.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Forerunners Network. Heute ein Thema, bei dem jeden Wiener das Herz aufgeht und bei dem jeder Deutsche meint, er muss Odo Schöner Westerwald singen. Aber das ist beides etwas, das man hinterfragen kann. Wir wollen heute uns anschauen, wie geht's dem Wiener Heurigen in 100 Jahren? Und bei mir sitzt eine ganz, ganz interessante Frau. Loretta Pflaum ist Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Wirtin in 10. Generation. Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Loretta. Danke, dass du heute zu uns gekommen bist. Ich bin schon neugierig, wie wir den Heurigen Richtung Nachhaltigkeit biegen werden in diesem Gespräch. Danke für dein Kommen.
Es freut mich, hallo.
Ja, das ist die Frage, die alle hassen. Erzähl so in Stichworten kurz dein ganzes Leben, genau bis zu dem Augenblick, als du hier ins Studio kamst.
Ja, das hast du eigentlich eh schon gemacht. Also ich habe angefangen als Schauspielerin, habe Regie studiert am Reinhardt-Seminar, habe dann viel, viel im Fernsehen gemacht, immer mehr dann so Arthouse-Nische-Produkte und habe dann ein Kind gekriegt und dann hat meine Schwester, die den Familienbetrieb geführt hat, wollte dann nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt eh nicht ständig rumfliegen mit Kind. Ich bleibe jetzt eh mal eine Zeit lang in Wien und ich probiere das. Und wenn es Spaß macht und funktioniert, dann funktioniert es. Wenn nicht, dann kann man sie immer noch verkaufen. Und genau, und das war jetzt vor 13 Jahren.
Ist dir die Schauspielerei schon auf die Nerven gegangen? Wolltest du das nicht mehr oder vermisst du sie heute? Oder ist man als Wirtin sowieso auch Schauspielerin?
Ach, also alles ein bisschen davon. Ich spiele ja auch nach wie vor, habe den Betrieb dann auch übernommen mit meiner ältesten besten Freundin, die auch Schauspielerin ist. Und wir machen das zu zweit, sodass wir uns abwechseln können, wenn einer spielt oder eine Produktion hat, dass der andere dann da ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und natürlich ist, wenn man so als Quereinsteiger reinkommt, weil ich habe von diesem Familienbetrieb nur sehr am Rande mitbekommen, weil ich habe in Berlin gelebt und habe eigentlich recht früh gesagt, ich will damit nichts zu tun haben und kam dann halt mit einem völlig anderen Mindset rein. Und Antje und ich haben sehr, sehr gerne, oder wir spielen nach wie vor sehr gerne, aber die Branche ist natürlich gerade für Frauen sehr schwierig. Es gibt einen Grund, warum MeToo aus dieser Branche kommt, weil einfach ganz viele Leute dir Geld zahlen würden, damit sie ihren Beruf ausüben dürfen. Ja, und dadurch ist man natürlich auch extrem erpressbar. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt quasi Regie für so einen Betrieb übernehmen, also wir haben auch dann die Begriffe vom Theater übernommen, wir haben gesagt, wer am Abend da ist, macht Abendregie und so. Also es war irgendwie so eine Mischgeschichte. Und wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann wollen wir hier einen Ort kreieren, wo es ein respektvolles Miteinander gibt, wo die Hierarchien flach sind, wo die Anliegen von allen gehört werden, auch wenn es nur die Aushilfskraft ist, wo irgendwie transparent ist, wie Trinkgeld aufgeteilt wird. Das war unser Ansatz und das war in der Gastronomie damals eigentlich ein No-Go, weil das super hierarchisch, traditionell geführt wurde und eigentlich in der Zeit, wie wir begonnen haben, so die ersten Betriebe, auch Hotels begonnen haben, so ein bisschen umzustellen. Ja.
Da bleibe ich gleich dabei, bei den flachen Hierarchien. Ich selber habe in der Gastronomie natürlich auch gearbeitet, als Schankbursch, selber mal eine Bar gehabt und so weiter. Und da kenne ich natürlich auch die sogenannten Chefs, ja, also die mit der Peitsche in der Hand und laut, dominant etc. Und wenn du sie fragst, warum, na sonst gacken sie mir, um das schlimmere Wort nicht zu benutzen, alle am Schädel. Ja. Funktioniert es trotzdem beim Schüblauer auf einer flachen Hierarchiebasis?
Das funktioniert total gut. Also am Anfang mussten wir halt die ganzen Leute, die drinnen waren, die auch gegen uns gearbeitet haben, weil natürlich Freiheit heißt immer Verantwortung übernehmen. Wenn du frei sein möchtest, musst du das tun. Ja? Und viele Leute wollen das nicht. Viele Leute wollen einfach normal nach Zahlen und wollen gar nicht sich selbst einbringen oder selbst irgendwie Ideen haben oder selbst verantwortlich sein für einen Arbeitsvorgang. Und das funktioniert dann halt nicht. Aber es gibt Leute, die sich genau in dem Setting super wohlfühlen, weil sie eben das Gefühl haben, auch gestalten zu können. Und wir haben das schon auch gesagt, also halt so vom Theater kommen, vom Showbusiness kommend. Ich meine, ein Lokal ist ja eigentlich auch eine Inszenierung. Ja, also du gehst ja nicht aus, weil du dir zu Hause keine Flasche Wein aufmachen kannst. Oder, ne? Also, ja. Du gehst ja aus, weil dein Bühnenbild ist, das irgendwie dir gefällt, weil am Nebentisch lustige Leute sitzen, die man beobachten kann, weil eine Kellnerin oder ein Kellner kommt, der irgendwie einen Schmäh hat. Oder ich sage mal, in der gehobenen Gastronomie hast du mehr so das Ballett in Schwarz-Weiß mit wenig Text. Ja, beim Heugen ist ein bisschen mehr Text. Aber eigentlich ist es eine Performance. Du hast auch immer diese Bereiche Backstage, Stage. In dem Moment ändert sich der Bodenbelag und die Beleuchtung. Es ist wie im Theater. Du gehst irgendwie hinten rein, plötzlich Linoleumboden, Neonröhren und nicht draußen im Theater, der klassische Plüsch im Zuschauerraum. Ja. Also gibt da schon viele Parallelen. Und ich habe halt gesagt, wir haben den tollsten Job, den man haben kann, weil wir sind dafür da, Leute glücklich zu machen. Das ist das Ziel unserer Arbeit und unserer Bestrebung. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, warum arbeite ich. Also klar kriegt man Geld dafür und man lebt davon, aber das macht dir keine Freude, wenn es nur das ist. Ja, weil dann auch diese ganze Diskussion mit Work-Life-Balance, wenn die Arbeit so schrecklich ist, ja, dass man dann, um in die Balance zu kommen, wie viel willst du dann konsumieren in deiner Freizeit, um das wieder wettzumachen? Also ich denke mir, es ist viel besser zu sagen, die Arbeit ist ein wesentlicher Teil meines Lebens und ich gestalte sie so, dass sie mir Freude macht und dass ich das gerne tue.
Stimmt, Gastronomie heißt ja viele Stunden, aber das heißt ja auch vielleicht viele schöne Stunden, die man dort verbringt.
Ja, und deswegen wollten wir halt auch ein Team haben und ich habe jeden Einzelnen wahnsinnig lieb. Das sind super Menschen, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe und wo ich jeden Tag, wenn ich in den Betrieb komme, mich freue, sie zu sehen. Ja.
Schauen wir uns einmal die Bühne per se an. Ja, es ist der heurige Schübelauer und für alle Wienerinnen und Wiener, ihr steigt ganz einfach in den D-Wagen ein, wenn ich das richtig habe, und fahrt genau zur Endstation nach Nussdorf, genau so heißen.
Genau wie so wie, einfach rein.
Wie geht es dann weiter? Wie eröffnet sich mir das Theater Schübelauer?
Also da gibt es die Sommerbespielung und die Winterbespielung. Ja. In der Sommerbespielung haben wir einen großen, extrem schönen Gastgarten mit altem Baumbestand, der auch für Veranstaltungen sehr schön ist, weil man es abtrennen kann, so dass man so einen Bereich für sich so exklusiv ein bisschen hat. Und es gibt einen Obstgarten, der für Firmenfeste toll ist, wenn es irgendwelche Teambuilding-Geschichten gab. Also wir hatten da schon mal Pappmaché-Kühe gemolken wurden oder Bogenschießen oder andere Sachen. Oder auch Hochzeiten. Also man kann heiraten da auch mit Standesbeamten vor Ort. Und haben aber auch Indoor extrem schöne Räume, die aus dem 17. Jahrhundert sind, also 1642. Und nun das so einzuordnen, ist ungefähr die Lebenszeit von Shakespeare. Also ja,
so ein bisschen, also so gegen Ende des 30-jährigen Krieges. Ja.
Genau, so vom Theater kommend, ja, hat man diese Landmarks, ist Shakespeare zum Beispiel. Und das sind Räume, die teilweise wirklich Originalboden haben, also das sind Bodenbretter drinnen, die fast einen halben Meter breit sind. Ja. Decken, Türstöcke, Fensterstöcke sind teilweise original und wir haben da auch wenig geändert. Natürlich Toiletten reingebaut und so, braucht es klar. Und die Idee ist da, die Atmosphäre zu kreieren, als wäre man beim Gastgeber oder Gastgeberin zu Hause und der hat halt so ein lustiges Zimmer und man nicht das Gefühl hat, man ist in einem Lokal, also dass es so entspannt und homey ist und angenehm. Und das ist natürlich auch im Winter schön. Wir haben Räume für Veranstaltungen für Firmen, die ihre Firmen Winterabschlussfeste feiern oder Familien, die zusammenkommen, um sich irgendwie in der Adventszeit zu treffen, Geburtstage. Und das ist auch sehr schön. Ganzlessen natürlich auch, klar, also so diese Traditionen.
Wir haben uns da auch eine Frage aufnotiert nach dem Motto, du hast keine Chance, also nütze sie. Und du hast vorher schon das Thema Frau irgendwo angesprochen. Erzähl uns kurz noch einmal so die Zeiten der Übergabe. Du mit dem Kind, die Antje, deine Schwester. Wie hat sich das gestaltet? Ging das sehr, sehr schnell und interessiert mich ganz einfach, weil er spielt viel mit. Freundin, Familie, Beruf, eigenes Kind, ja. Also ja. Fahrt war es nicht, oder?
Nein. Und es war schon schwierig, weil ich ganz andere Vorstellungen hatte. Meine Mutter und meine Schwester, die haben das doch sehr traditionell geführt. Also meine Mutter so mit der Peitsche, meine Schwester wollte die Peitsche nicht mehr, aber glaube ich, war auch nicht sicher, was stattdessen funktionieren könnte und hatte viel ausprobiert. Und irgendwann hat sie auch keinen Spaß mehr gemacht, weil sie einfach da das, glaube ich, auch nicht wollte. Und ich habe halt irgendwie von vornherein gesagt, ich möchte dann nicht allein drinstehen und auch nicht die ganze Zeit drinstehen. Ich möchte einfach ein Team um mich herum haben, dem ich vertrauen kann, weil ich finde diesen Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, total schwachsinnig. Ich finde es viel besser, wenn man vertrauen kann und nur punktuell kontrollieren muss. Also ich finde es viel besser zu sagen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und habe mir halt auch die Leute gesucht, die genau damit umgehen können, weil ist halt auch nicht bei jedem. Und wir leben halt in einem System, wo vom Gesetzgeber ein Keil zwischen Arbeitgeberin und Dienstnehmerin getrieben wird. Ja, also das finde ich ganz, ganz schwierig, als Chef Teil des Teams zu sein, weil das einfach von den Rahmenbedingungen das kaum möglich ist. Ja, finde ich auch schwierig, wirklich schwierig. Und kann irgendwie allen Leuten, die schwanger sind und aus einer Angestelltenposition kommen, nur raten, die Karenz dazu zu nutzen, sich in irgendeiner Form selbstständig zu machen, dann vielleicht parallel zur Arbeit, weil ich das im Freundeskreis sehe, dass Frauen bleiben auf der Strecke, wenn sie Karenz gehen, dann Teilzeit arbeiten, weil Kind noch in der Schule, dann lassen sie sich scheiden. Der Mann hat die ganze Zeit voll gearbeitet. Er kriegt eine volle Pension, sie nicht, weil sie ja noch nicht mehr verheiratet ist. Also das alte System funktioniert ja nicht. Und ich glaube, dass diese Zeit, wo man irgendwie ein Baby hat, man schafft da so viel, weil man auch wahrscheinlich hormonell so getuned ist, dass man irgendwie auch robuster ist. Ja, also ich glaube, diese ganzen auch familieninternen und mit Angestellten, diese Kruste, die ich da wegarbeiten musste, die habe ich überhaupt nur geschafft, weil ich so noch gestillt habe und noch so irgendwie dachte, ich gehe halt in meine Soap und das irgendwie leicht nehmen konnte, weil ich halt so in mir glücklich war.
Okay, nächste Frage. Ich war jetzt völlig fasziniert. Geh mal ein bisschen Richtung Sozialität und Nachhaltigkeit. Du hast die Sozialität jetzt mit der Teamhierarchie oder der flachen Hierarchie schon mal eingeleitet. Aber Forerunners Network beschäftigt sich halt mit nachhaltigen Themen und da gibt's ja auch vieles. Zum Beispiel einmal die Geschichte des Hauses, ja, das ist ja nachhaltig, wenn man schon 350 Jahre und ein paar zerquetschte existiert. Aber ist der Heurige, noch ein Ort für jeden Tag, wo ich so hingehe wie in ein Kaffeehaus? Oder ist es schon ein besonderes Erlebnis, das es nicht alle Tage geben kann?
Ich glaube, es kommt deine Gewohnheiten an. Also, es gibt die Kaffeehausgeher und die Heurigengeher und es gibt schon Leute, die, also kommt darauf an, wo man wohnt. Also wenn ich jetzt im ersten Bezirk wohne, werde ich nicht täglich zum Heurigen rausfahren. Ja? Aber wenn ich irgendwo in der Nähe wohne, gibt es schon Leute, die sehr, sehr regelmäßig kommen. Aber es ist natürlich also in unserem Fall auch sicherlich eine Event-Location, wo man halt hinkommt, auch um das Gästen zu zeigen oder internationale Kongresse oder genau. Ich glaube, es ist beides.
Die nächste Generation, weil die Jugend lebt gesundheitsbewusster, also sie trinken weniger eindeutig als früher. Wie bekommt man jetzt die nächste Generation zum Heurigen hin?
Ich glaube, der Heurige hat nicht zwingend mit Besäufnis zu tun. Das ist halt, also ich habe halt einen Traditionsbetrieb, deswegen habe ich mich grundsätzlich mit Traditionen auseinandergesetzt. Und es gibt einfach Traditionen, die, wo wir auch jede Generation oder auch wir in unseren Lebensphasen entscheiden, auf welche Tradition berufen wir uns und was lassen wir lieber sein. Also ich finde zum Beispiel die Tradition, dreimal am Tag Fleisch zu essen, 7 Tage die Woche, ist überdenkenswert. Ja, also die ist auch noch nicht so wahnsinnig alt. Die hat so in den 70er Jahren begonnen, weil davor konnte sich das niemand leisten. Da gab es den Sonntagsbraten, das war eine festliche Geschichte. Ja, und vielleicht unter der Woche mal irgendwie eine Wurstsemmel, wenn man sich's leisten konnte, aber nicht in dieser exzessiven Art, wie wir das heute haben. Ich glaube auch, dass so in den 80er Jahren war halt so dieser Turbokapitalismus, hat einfach so Gas gegeben, dass irgendwie das Sky is the limit und koste es, was es wolle, wir machen jetzt hier irgendwie, was geht. Da sind wir ja jetzt auch schon wieder weggekommen. Also dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, das war damals ja noch nicht. Ja? Und jede Generation oder jedes Jahrzehnt oder jede Zeit geht mit den Herausforderungen anders um und man muss halt flexibel bleiben. Und natürlich hat sich der Alkoholkonsum hat sich einfach verändert. Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war, da gab es halt wirklich, und auch wenn jetzt so diese ältere Generation kommt, wo ich mir denke, puh, wie schaffen die das? Also ich meine, klar, die Leber wächst an ihren Herausforderungen, aber jetzt einfach von der Magensäure und so, ich denke mir so, wow, die sind, ich meine, Alkohol konsumiert ja auch, ja, aber die Leute trinken immer weniger Alkohol und es ist der Genuss steht mehr im Vordergrund als das Besäufnis. Ja, also früher gab es halt den günstigen Schankwein und den haben sie sich literweise reingegossen. Und man hat halt auch einfach so einen quasi Einheitswein aus allen Weingärten alles zusammengehaut, dass man möglichst viel davon hat. Ja. Und jetzt ist es halt mehr so, dass man einen Schankwein hat, der ein guter Gefährte ist, um Spritzer zu machen. Und ich finde, für einen Spritzer braucht es einen sehr guten Wein, weil ich finde, dass man auch dem Spritzer das noch intensiver schmeckt, ob der Wein gut ist oder nicht. Ja, also das ist so, habe ich ein Missverständnis von vielen, aber vielleicht ist es eine individuelle Geschichte von mir. Ich bin da ist keine Expertin. Aber die Tendenz geht halt mehr dann eben zu Sortenweinen, Bordellenweinen, also spezielleren Dingen, die man halt ausprobiert, ob das jetzt Naturwein ist oder Orangewein oder Verschü oder diese ganzen Produkte. Mhm. Da gibt es eine Vielfalt und ein Interesse und eine Neugierde, wo es aber mehr um Genuss geht und nicht um Quantität. Und es ist natürlich auch der Preis ein anderer, weil auch das natürlich die Vinifizierung dann eine ganz andere ist. Also es ist aufwendiger, das ist vom Lesevorgang, vom Schneiden, es ist alles, man schneidet halt nicht auf Masse. Du kannst den Weinstock so schneiden, dass der einfach viel trägt. Oder du kannst ihn so schneiden, dass er nicht so viel trägt, aber qualitativ hochwertiger. Ja? Also du hast dann auch einen anderen Ertrag. Dadurch ist natürlich auch der Preis ein anderer, aber die Leute trinken sie wahrscheinlich um dasselbe Geld, weniger. Ja. Und das Essen hat sich auch verändert. Also wir haben halt viel junges Publikum auch bei uns, deswegen haben wir viel vegane, vegetarische Gerichte. Und es ist auch spannend, wie viele von Natur aus vegane Gerichte die österreichische Küche hat.
Okay, Beispiele bitte.
Zum Beispiel ein Weinkraut. Ja. Okay. In den 80er Jahren hat man dann noch Speckrenntan. Ja. Aus dem Speck raus, veganes Gericht.
Richtig, ja.
Ja, total easy. Wir haben Krautfleckerln, die machen wir die Nudeln ohne Ei, veganes Gericht.
Da macht ihr selber die Nudeln?
Boom. Ja, also das ist ein Unterschied, schmeckt das. Ja. Genau, ja. Also es ist halt mehr so Qualität und nicht Quantität. Und das war halt so auch der Anspruch, den wir hatten, dass wir halt sagen, okay, das geht jetzt auf ein anderes Level. Und wir schauen halt auch, dass alle Produkte, die wir haben, möglichst entweder direkt vom Bauern sind oder halt lokal. Also es geht nicht mit allen Sachen. Kalbfleisch ist ganz schwer zu kriegen aus Österreich. Das ist so. Ja, und wir haben halt ein Wiener Schnitzel mit Kalb in der Butter rausgebacken oder Butterschmalz. Und da kriegen wir nicht immer das Österreichische. Ja, aber sonst, wir haben einen Eierbauern, der direkt liefert und der super Qualität hat.
Wienerwald oder?
Nein, der ist, glaube ich, aus dem Burgenland.
Okay, geht auch, ist mir auch gleich.
Nein, das ist super, ja? Das ist irgendwie, das ist nicht so weit weg. Ja.
Also regional einkaufen, Bio jetzt nicht unbedingt Pflicht, wenn es...
Bio ist so eine Geschichte.
Bio ist so eine Geschichte, ja.
Nein, die Bio-Geschichte ist so, man darf es nicht anschreiben, weil in dem Moment, wo du hinschreibst Bio, musst du administrativ extra Listen führen, ein extra Lager haben und also das ist so ein Aufwand, wo ich mir denke, ich schreibe schon genug Listen. Nein, wir schreiben drauf regional und ich meine, Tipp für alle, wenn ihr essen geht, wenn wo regional steht, ist die Chance, also Bio ist extrem hoch, weil kein Gastronom oder Gastronomin hinschreibt Bio, weil es einfach der Overkill ist, administrativ.
Du sprichst eben immer vom Heurigen als Bühne und Regisseurin, Schauspielerin etc. Da hat man ja auch die Aufgabe oder den Drang nach der Vermittlung von etwas. Und deswegen so ein Blick ins Heute, da warst du auch kürzlich bei einer unserer Stadtlabor-Sendungen zu Gast. Kann ein Heuriger etwas zur kontemporären Gesellschaft beitragen? Muss er das überhaupt oder soll er einfach ein Ort der Leichtigkeit sein?
Ich glaube, ein Ort der Leichtigkeit ist eine Voraussetzung für alles, was du so sagst. Der Heurige und das Kaffeehaus, es ist sehr, sehr speziell in Wien, sind Orte, wo sich alle treffen. Generationen, soziale Schichten, und das finde ich sehr, sehr toll und ungewöhnlich. Also ich habe hier lange in Berlin gelebt, da gibt es sowas nicht. Da gibt es irgendwie Lokale für 25- bis 27-jährige Puma-Schuhträger. Das ist also nur diese Crowd da drinnen. Also es ist extrem spezifiziert. Das finde ich immer toll an Wien, dass es eben Orte gibt, wo man sich begegnen kann, wo man auch niederschwellig so Sachen machen kann. Wir haben eine Zeit lang auch Wissenschaftsvermittlung gemacht, wo wir irgendwie wirklich Experten, Uniprofs eingeladen haben, Symposien zu machen, wo man an einem Tisch saß und gegessen hat gemeinsam und währenddessen sich über ein Thema, also einen Vortrag angehört hat und dann halt ein Gespräch darüber, wo wir halt auch Leute dann dazu geholt haben, die zufällig gerade da waren.
Ich habe davon gehört,
die sich nie trauen würden, in so einen Vortrag zu gehen oder gar nicht wissen, dass das spannend sein könnte. Ja. Wir haben Lernprojekte gemacht mit unbegleiteten Jugendlichen, die nach Österreich kamen, wo wir Österreicherinnen, Österreicher gewonnen haben, dass sie einmal die Woche kommen, Nachhilfeunterricht geben in Deutsch, Englisch, Mathe, sodass irgendwie diese Kinder Unterstützung haben, weil die teilweise in 2 Jahren mussten ihren Pflichtschulabschluss machen. Mhm. Das waren Klassen, 30 Kinder, eine Unterrichtende und 10 verschiedene Nationen. Also es ist extrem fordernd gewesen. Und daraus hat sich auch eine sehr nette Stammtischrunde der Lehrenden irgendwie daraus kristallisiert. Also es sind schon so Projekte, wo man sagen kann, das ist ein Ort der Begegnung und das möchte ich auch so lassen, dass das auch öffentlich zugänglich ist. Weil ich meine, das ist ein Filetstück im 19. Bezirk. Man könnte alles mit Wohnungen vollpflastern, wo die Leute dann mit ihren SUVs in die Garage fahren und am Gang nicht Grüß Gott sagen. Gibt es ganz viel in der Gegend. Ja. Ich denke mir, ja, das ist halt, ich meine, es ist halt auch Lebensqualität. Ich meine, ich bin dumm, weil ich und meine Tochter, wir müssten nie wieder arbeiten. Eine Fingerkrümmer nicht einmal. Wir müssen es nicht mal anlegen, wir können es einfach ausgeben. Aber das ist irgendwie, man will ja auch die Welt ein Stück schöner verlassen, als man sie betreten hat. Ja, und ich finde es schon gut, Leuten einen Raum zu geben, sich zu begegnen, weil das, glaube ich, gerade in der Zeit, wo wir nur noch in Zoom und am Telefon und auf Bildschirmen sind, so das direkte, physische, sehr, sehr wichtig ist. Also ich habe mir letztens gedacht, ich stand an so einer Kasse, wo man nur noch einscannen kann und niemand mehr ist. Das heißt, du gehst rein einkaufen, musst mit niemandem reden, nicht einmal an der Kasse. Früher musstest du zumindest an der Kasse Grüß Gott und auf Wiedersehen sagen und ja, ich will auch einen Sackerl. Ja, das fällt jetzt alles weg. Das heißt, Leute, die irgendwie jetzt zum Beispiel langzeitarbeitslos sind oder so, ja, die haben nicht einmal über den täglichen Einkauf mehr einen kontinuierlichen sozialen Kontakt mit ihm, auch wenn er ganz kurz ist. Mhm. Ja, und ich finde das schwierig.
Ist es, ja. Hör dir übrigens die Story vom Miller Supermarkt an.
Habe ich mir schon angehört. Hast du die schon? Ich habe sie auch hier kennengelernt.
Genau. Ja, genau, die Brigitte Reisenberger. Genau. Schöne Grüße. Du hast, genau, dein Heuriger ist, du hast das selbst schon angesprochen, 19. Bezirk, mit Abstand teuerste Wohngegend von Wien. Und wenn ich jetzt so ab und an, also zu mir im 14. über Neustift fahre, das hat sich wahnsinnig verändert. Ja. Grinzing hat sich verändert etc. Und du hast dem auch gesagt, okay, du könntest jetzt mehr oder weniger nach Mallorca dich fliegen lassen, ja, und nichts mehr tun. Das heißt, der Ensembleschutz, der Heurigenschutz, der Traditionsschutz, der Wiener DNA-Schutz kann eigentlich nur durch den Willen der Betreibenden passieren. Oder ist das noch anderweitig irgendwie geschützt? Weil ich stelle mir vor, ein Heuriger muss ja nicht zwingend auch ein Baugrund sein.
Nein, das ist nicht geschützt. Und es ist auch, finde ich, tatsächlich so, dass die Gastronomie oder eine Gastronomie, die halt irgendwie so Tradition auch hat, also einen Heurigen heutzutage so zu führen, dass man wirklich gut davon leben kann oder Rücklagen bildet, ist die Quadratur des Kreises, weil die Lohnkosten in der Gastro dermaßen hochgeschnellt sind und man gerade beim Heurigen eben auch
gewisse Summen, also du kannst ja nicht teuer sein beim Heurigen. Ja, weil dieses ist auch ein historisches Missverständnis, warum es beim Heurigen billig ist, weil früher, als noch eine Stadtmauer da war, war innerhalb der Stadtmauer gab es eine sehr hohe Steuer auf Alkohol. Außerhalb der Stadtmauer nicht mehr. Mhm. Deswegen ist man zum Heurigen rausgefahren, weil es genau. billiger war. Es war nicht billiger, es war nur die Steuer niedriger. Ja? Das heißt, eigentlich müsste man das wieder so machen, dass man sagt, okay, Traditionsbetriebe oder die halt so kulturelles Erbe auch sind, dass man sagt, da gibt es halt irgendwie die Möglichkeit, steuerliche Vergünstigungen zu haben, weil so war es ja auch mal. Ja? Geblieben ist, dass die Leute im Kopf haben, beim Heurigen muss es billig sein, aber ich zahle ja meine Mitarbeiter und ich zahle sie nicht kollektiv, sondern besser.
Genau.
Genauso viel wie der im ersten Bezirk. Ja? Das heißt, ich muss schauen, dass das Lokal wirklich voll ist, dass ich eine gute Auslastung habe, weil wenn ich das nicht habe, früher konnte man sagen, oh, die 2-3 Monate im Winter, die lassen wir offen, so Anfang des Jahres, weil da haben die Kellner mal halt ein bisschen eine ruhigere Phase und alle sind durchversorgt und kriegen ihr Gehalt weiter. Gut, Trinkgeld ist weniger, aber das geht jetzt nicht mehr. Also man muss sie zum AMS schicken oder Teile meines Teams sind in Tirol und machen dort Saison und kommen dann wieder, weil das gar nicht möglich ist. Also ich muss mir bei jeder Servicekraft überlegen, wie viel mehr Umsatz brauche ich, wie muss die Auslastung sein, damit das irgendwie kostendeckend ist, noch gar nicht Gewinn bringt. Und das ist schon schwierig. Und ich muss halt auch sagen, wir machen halt alles super proper und wir machen nichts unterm Tisch. Vielleicht ist das, wie man jetzt letztlich...
Ja, genau, erst
überall so
aufgepoppt, aber ja, die Wundersoftware, die dann genau, ja. noch nicht funktioniert.
Ja, aber ich meine, ich verstehe auch die Kollegen, dass sie dann irgendwie zu sowas greifen, weil es wirklich, also es müssen auch Rahmenbedingungen her, die es möglich machen, ohne diesen massiven Druck entspannt zu arbeiten und schön zu arbeiten. Und das ist im Moment nicht. Und die Leute... müssen einfach, die kommen auch nur, wenn wirklich zu tun ist. Die haben auch nicht irgendwann mal, dass sie durchschnaufen können, weil das ist nicht finanzierbar.
Ja, ja leider. Ja. Der entspannte Wirt stirbt leider aus. Genau. Der rennt den Auflagen hinten nach. Ja, dann versuchen wir, dem Ganzen vielleicht einen Spin zu geben, vom Heurigen zum Morgigen. Wird es den Heurigen in 50, in 100 Jahren noch geben, Loretta?
Das weiß ich nicht. Also in Nussdorf, wo ich jetzt, also dieser Stadtteil von Wien, wo mein Heuriger ist, da gab es in den 60er Jahren noch 30 Heurigen. Jetzt gibt es 2.
Unfassbar.
Da gibt es den Schübelauer, das sind wir, und der Nachbar, der Kirlinger, der auch ganz entzückend ist, also geht bitte auch zum Kirlinger. Und wir sind so die letzten 2, die das halt machen, weil wir crazy sind. So. Und wenn wir als Gesellschaft nicht sagen, das ist etwas, was wir haben wollen, was wir schützen wollen, wo wir Rahmenbedingungen schaffen, wird das sicherlich in der Form vielleicht dann nicht mehr sein. Oder was halt jetzt neu passiert, das ist halt im Weingarten oben machen. Mhm. Ja, also die verkaufen unten die Häuser, weil es einfach teurer Baugrund ist, und machen irgendeine paar Platschen im Weinberg oben. Was halt auch die Frage ist, ich meine eigentlich Ruhegebet und Ding, und dann fahren sie irgendwie alle rauf mit den Autos und Halligalli da oben, ist halt auch die Frage.
Ja, sind ja 4 Radler SUVs meistens.
Ja, aber ich meine in Wahrheit auch die Radfahrer, die dann runterpreschen, ja, wo irgendwie alle kleinen Tiere, die irgendwie von Eidechsen angefangen, irgendwie nicht bei 3 dann in deinem Weinstock sich versteckt haben. Es sterben viele Tiere da auch, wenn die Mountainbiker irgendwie runterfahren und es lustig finden. Also... ja, es hat alles immer 2 Seiten. Ja. Aber ich glaube, dass es immer einen Ort gibt, wo man feiern wird, weil ich glaube, die Natur des Menschen ist zu feiern. Und wir beim Schübelauer feiern seit 1711 und wir können es gut. Und das ist, glaube ich, der Naturzustand des Menschen, ist zu feiern. Ja. Und wir unterbrechen dieses Feiern eigentlich nur, um Ressourcen zu schaffen, um dann wieder feiern zu können. Also wir sollen das Leben einfach feiern lassen.
Da hast du mir ein Stichwort gegeben, wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen. Es wird ein Wein sein und wir werden immer sein, mein Murderl war eine Wernerin, der Heurige und die Musik. Erzähl mir deine Einstellung dazu, wie wird beim Schüblauer musiziert, wann singst du mit oder wirfst du auch ab und zu irgendwo die laute Rockbox an?
Ja, also meine Mutter hat in den 70er, 80er Jahren hat sie eigentlich die Schrammelmusik wieder salonfähig gemacht. Also es war also die Zeit, wo die Heurigen in Grinzing beschlossen haben, Autobusse, und damit verdienen wir gut. Und in Nussdorf, die 3 Heurigen, die damals halt noch die großen Heurigen waren, einer ist jetzt schon im Verkauf, da sind Wohnungen drinnen, Wir haben gesagt, nein, wir wollen für die Wiener da sein und eben nicht die Autobusse nehmen. Und meine Mutter hat dann mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters, die haben die Philharmonia Schrammeln gegründet und haben irgendwie die tatsächlich historische, sehr komplexe Wiener Musik wieder ausgegraben und halt wirklich auf High Quality performt und haben damit auch so ein bisschen das wieder salonfähig oder halt den schlechten Ruf von dem Umtata-Umtata Musikantenstadel wieder zurückgebracht zu den Ursprüngen. Ja. Also eine ähnliche Bewegung, die auch beim Wein stattgefunden hat mit dem gemischten Satz. Also damals hat man gesagt, naja, der gemischte Satz ist von der Kellerstiegen und so alles zusammengemischt. Ja. Und jetzt ist es der DAC, weil das eben ein gemischt gesetzter Weingarten sein muss, der ganz klare Definition dazu hat. Ja. Aber das ist halt auch wieder das Rückbesinnen auf Traditionen, ja, wo man eben sagt, okay, da sind jetzt Traditionen musikalisch verändert worden, was auch lustig und ich möchte es nicht bewerten, aber dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir vergessen, wo es eigentlich herkommt, dann gehen wir mal zurück, wo es herkommt und schauen, ob da vielleicht Inspiration ist, wenn wir das irgendwie machen, wie man dann vielleicht anders abbiegt und zu anderen Ergebnissen kommt als ein anderer, der dann im Musikantenstadel damit geendet ist. Ja? Und das hat ein großes Publikum und eine totale Berechtigung. Ja? Und meine Mutter hat dann halt irgendwie halt so auf diesem High Level dann halt irgendwie der Zetnik hat gesungen, die Kirchschlager, der Karl-Heinz Hackl hat gelesen. Das war halt so diese Generation, wo das halt auf High Level stattgefunden hat. Und ich glaube, sie hat sogar mal eine Ehrenmedaille der Stadt Wien dafür bekommen und hat da, glaube ich, wirklich viel auch geebnet für andere jüngere Musiker, die nachgekommen sind, die sehr erfolgreich auf dieser Welle reiten. Ja, also ob das jetzt das Schrammelfestival im Waldviertel ist oder die Agnes Palmisano, die irgendwie auch eine Heurigen hat oder ihr Ex-Mann hat einen Heurigen, wo sie Veranstaltungen macht. Wir müssen Traditionen pflegen und wir müssen es wollen. Und wenn wir es wollen, dann werden wir es machen. Wenn wir es nicht wollen, dann wird es nicht mehr sein und dann ist es auch gut, wenn es nicht mehr ist.
Das heißt, es gibt ab und zu auch Musik?
Es gibt ab und zu auch Musik bei mir.
Ja. Okay.
Genau.
Naja gut, wir sind bei 32 Minuten.
Müssen wir kürzen?
Kürzen müssen wir überhaupt nicht. Wir müssen jetzt noch einmal die Leute ganz nach oben bringen. Wir sind nämlich keine Tragödie, sondern sie sind heute eine Komödie und da endet alles oben, so wie ich dich, liebe Loretta Pflaum, vorgestellt habe und du so eingestiegen bist von Schauspiel, Regie, Berlin, Wien, möchte ich dich jetzt noch einmal poetisieren und noch einmal ordentlich Werbung für den heurigen, den sozialen Ort machen. Wofür steht für dich der Weingarten, der Rebstock, die Rebe und die Traube in deinem Universum?
Also das sind unglaubliche Pflanzen, die wuchern. Das ist die Fülle, das ist eigentlich ein Symbol für die absolute Fülle. Ja, weil so ein Weinstock, es gibt Weinstöcke, die, kommt auch auf die Sorte an, die können eine ganze Fassade hochwachsen oder, weiß nicht, 30 Meter lang dahin wachsen und die Trauben hängen. Also es gibt irgendwie kaum eine Pflanze, die dermaßen verschwenderisch ist mit ihrer Energie und dermaßen tiefe Wurzeln hat, wo sie irgendwie aus der Erde raus das holt und uns beschenkt.
Gutes Ende, da fällt mir noch etwas ein. Ja, ich glaube, da könnte man das schön beschließen. Wir räumen jetzt mit einem geschichtlichen Fehler auf. Bacchus, liebe Menschen hier da draußen, war eine Göttin. Stimmst du mir zu?
Ja, oder Transgender.
In diesem Sinne, liebe Leute, Forerunners Network, feiern seit dem 30-jährigen Krieg, seit 1600 irgendwas, geht auch noch 400 Jahre später, kommt zum Schübelauer. Übrigens wird es auch heuer einmal einen Forerunners Network Stammtisch geben, haben wir schon gebucht. Liebe Loretta, danke fürs Kommen, es war großartig.
Und geht nicht nur zum Schübelauer, sondern zu allen Heurigen, unterstützt uns.
So tun wir fangen jetzt gleich an.
Ja.